Angst, dass der Partner sich woanders verliebt, Angst, dass der Partner stirbt. Das hat ja Beziehungsprobleme zur Folge. Und wenn man dann aber zu diesen Ursprüngen kommt, wo ganz viele Ängste entstanden sind und damit arbeiten kann, und man kann damit arbeiten, das ist nicht irgendwie, es war so und ich kann nichts ändern, dann passiert erstmal ein anderer Umgang mit dem Partner. Ne? Und dann kann man immer noch sehen, wie viel Verbindung, wie viel haben wir gemeinsam. Ja. Aber ich würde keinem Paar empfehlen, sich zu trennen, die diese ganzen Sachen noch unberührt gelassen haben. Weil dann ist die Gefahr groß, beim nächsten Partner das Gleiche zu erleben oder was Ähnliches.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast Bettina Fechner ist seit 1989 Heilpraktikerin, Traumatherapeutin und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellung. Wir sprechen über die Notwendigkeit, den Menschen während eines Heilungsprozesses als Ganzes zu betrachten, mit seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele. Wir erkunden die gängigsten Klischees Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern gegenüber und erfahren, wie sie persönlich damit umgeht. Außerdem beleuchten wir in unserem Gespräch das Thema Angst, erfahren, wie die Geschichten unserer Vorfahren und Angehörigen uns prägen und was wir selber tun können, damit Altlasten uns nicht daran hindern, glücklich zu werden. In einer Zeit, in der immer öfter der menschliche Aspekt in der Kommunikation verloren geht, ist dieses Gespräch ein Highlight für mich. Denn Bettina Fechner lässt es mit mir klicken auf einer zutiefst menschlichen Ebene und zerstreut dabei ganz nebenbei auch einige meiner Vorurteile Naturheilpraktiken gegenüber. Ich wünsche euch viel Freude und vor allem viel Inspiration beim Zuhören. Liebe Bettina, es freut mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Hallo liebe Jenny, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch und habe mir im Vorfeld überlegt, welche Themen ich wahnsinnig gerne mit dir angucken möchte. Du bist Heilpraktikerin seit 1989. Du bist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellung und beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Und meine erste Frage ist natürlich, wer kommt alles zu dir?
Also in erster Linie kommen Menschen, die leiden. Und die ihr Leiden besser verstehen wollen. Und die vor allem verstehen wollen den Zusammenhang, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Und das ist wirklich eine ganze Bandbreite zwischen körperlichen und seelischen, emotionalen Symptomen. Und das ist, ich hab tatsächlich im Hinblick auf das Interview nochmal nachgeguckt, was ist denn so die Verteilung? Das meiste sind Beziehungsthemen.
Beziehungsthemen.
Paare, hat mich tatsächlich auch überrascht. Paare, die eben entweder kommen, um ihre Beziehung zu erhalten, die kommen, weil sie verstehen möchten, warum sie so viel streiten. Die kommen, weil sie eine Trennung verarbeiten wollen. Die kommen, weil sie sich Kinder wünschen und keine kriegen. Die kommen, weil sie eine riesige Patchwork-Situation haben und irgendwie Unterstützung wollen mit der Gesamtkonstellation. Also das ist wirklich ein ganz großer Bereich.
Aber du bist keine klassische Paartherapeutin.
Ich bin in dem Sinn nicht eine klassische Paartherapeutin, aber in dem Moment, wo du systemische Therapeutin bist, guckst du aufs ganze System. So. Und das heißt, wir gucken auf das Paar, wir gucken auf die Eltern, auf die Großeltern, auf die Urgroßeltern, auf die Geschwister, auf das Gesamte. Und da spielt natürlich das Paar eine große Rolle. Und es spielt immer eine total große Rolle, was haben die beiden Paare aus ihrem Herkunftssystem noch nicht verarbeitet und stülpen es dem anderen über. Also ganz oft sind Paarkonflikte unverarbeitete Konflikte aus ihrem Herkunftssystem.
Das ist ganz spannend, weil ohne zu wissen, dass das jetzt am Anfang schon in diese Richtung geht, einer meiner vorherigen Gäste im Podcast, der selber Psychologe ist, sagt, ganz oft geben wir in der Führung das einfach weiter, was wir von unseren Führungskräften gelernt haben. Obwohl wir den Zwischenschritt machen könnten, um zu reflektieren und zu sagen, bringt das was oder vielleicht hat das uns gar nicht so glücklich gemacht, was wir selber erfahren haben. Und trotzdem, weil es wahrscheinlich so vertraut ist, geben wir es weiter. Geht das in die ähnliche Richtung?
Es ist ein total spannendes Thema, weil einerseits ist natürlich das, was wir erlebt haben, ist uns vertraut und das heißt, wir wählen ja auch ganz oft einen Partner, der der Mutter oder dem Vater ähnlich ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sagen wir, ich möchte auf keinen Fall, dass mir das Gleiche passiert, wie was ich mit Mutter oder Vater erlebt habe. Also es hängt total viel davon ab, wie viel ich davon verarbeitet habe. Das passiert oft beim ersten Partner, vielleicht auch nochmal beim zweiten und dann beim dritten sagt man irgendwie so, okay, jetzt habe ich das Muster verstanden, jetzt möchte ich es irgendwie anders machen. Also woran ich jetzt denke, ist das Bindungsverhalten. Das Bindungsverhalten, was ich mit der Mutter habe, hat einen Einfluss auf das Bindungsverhalten mit dem Partner. Also wenn ich einfach keine Bindung, unterbrochene Bindung, ich sag jetzt mal eine gestörte Bindung im Sinne von Nähe-Distanz-Problematik habe mit der Mutter oder hatte mit der Mutter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das damit mit dem Partner erstmal damit zu tun habe, groß.
So spannend, dass du das sagst. Jetzt verstehe ich auch, warum meine Mutter immer sagte, wenn ich in meinen vorherigen Beziehungen bis zu meinem jetzigen Ehemann, wo das zum ersten Mal tatsächlich anders war, mit Männern zu tun hatte, die ein gestört, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein schwieriges Verhältnis hatten oder aus zerrütteten Familien kamen, hat meine Mutter immer gesagt, pass auf, eigentlich wünsche ich dir, Kind, einen Partner, der aus ganz langweiligen, glücklichen Eltern 60 Jahre verheiratet, aber nicht nur, weil sie verheiratet sein müssen. Und ich habe das nie verstanden. Und ich habe immer gesagt, ja, man kann doch lernen. Und als ich dann meinen jetzigen Mann kennenlernte, war das genau das. Er kam aus einer, die waren 60 Jahre zusammen, seine Eltern, und bis seine Eltern starben im hohen Alter, war der wahnsinnig, hatte eine ganz gute Beziehung mit seiner Mutter und auch zu seinem Vater und genau, hat mir dann auch heute noch gesagt, die Spätzlepresse, das kannst du vielleicht aus der Gegend nachvollziehen, wo ihr kommt. Probier das doch mal aus. Also, und deswegen glaube ich auch mit, ist unsere Partnerschaft so gut. Ich finde das spannend, dass du das sagst. Also jetzt verstehe ich, warum meine Mutter das immer sagte. Aber heißt es dann, dass wir so Schwierigkeiten haben, das zu überwinden, wenn wir dann aus komplizierten Familien kommen?
Also es ist dann schwierig, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und wenn der Partner alles auf einen Kopf geknallt kriegt, den ganzen Schmerz, die ganze Wut, die eigentlich aus der Kindheit kommt. In dem Moment, wo wir das verarbeiten, bearbeiten, daran arbeiten, kann sich total was ändern. Und ich erinnere mich noch, wie ich ungefähr 30 war, da war, oder kurz davor war ich am Bahnhof und dann hat mich so eine kurze Begegnung und der hat mich am Bahnhof verabschiedet und sah, also ciao, der Zug fuhr erst in 10 Minuten und ich dachte irgendwie so, Moment mal, der verabschiedet sich 10 Minuten bevor der Zug fährt, was will eine Frau am Zug knutschen, bis er abfährt, oder?
So. Ja.
Und ich saß danach im Zugabteil und dachte so, ich verabschiede mich von den Männern, bei denen ich seelisch verhungere. Und ich glaube so, ein paar Monate später, ich wünsche mir einen Mann, der mich wirklich liebt. So. Und mit 30 habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich noch heute zusammen bin.
Das heißt, ihr knutscht am Bahnhof, hoffe ich noch. Bis der Zug.
Total, ja.
Was ist dann der Unterschied für dich? Ich in meinem Beruf komme auch mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen, die mir dann auch in den Coachings geht das ja immer ins Private auch zum Teil rein. Nicht immer, aber teilweise, weil wir es ja so genau gar nicht trennen können. Und ich bin ein großer Fan von Verhaltenstherapie. Von der klassischen Verhaltenstherapie bin ich und Transaktionsanalyse. Was du dann aber beschreibst, klingt ja eher nach Psychoanalyse. Ich müsste analysieren, wo was herkommt und dann, was ist da für dich in der systemischen Aufstellung und deiner systemischen Arbeit was anderes? Oder was ist da der Unterschied?
Also ich arbeite ja auch traumatherapeutisch. Und also Verbindung von Traumatherapie, systemischer Therapie und Reiki. Und in der Traumatherapie, und das ist ein großer Unterschied, denke ich, zur Psychoanalyse, ich kann es nicht genau sagen, inzwischen gibt es auch, verbinden auch Psychoanalytiker auch verschiedene Methoden, aber in der Körpertraumaarbeit, mit der ich arbeite, geht die Wahrnehmung, die Resonanz über den Körper. Also mal als Beispiel, ich hatte eine Patientin, die nach der zweiten Fehlgeburt kam und einfach natürlich sehr mitgenommen war. Und eigentlich ihre Reaktion mit dem ganzen Thema Krankenhaus und möglicherweise Ausschabung und hat sie gesagt, ich habe auf eine Weise reagiert, die war wirklich, ich war total mitgenommen. Und dann gehe ich mit ihr in die Wahrnehmung ihres Körpers und dann erinnert sie sich, da sagt, boah, als ich anderthalb war, war ich im Krankenhaus, mir ging es so schlecht und dann wurde ich dort allein gelassen. Und als mein Vater mich wieder abgeholt hat, hat er hinter der Glastür ein riesiges Geschrei gehört. Und das ist bis heute, sitzt das in mir. Die Arbeit geht über den Körper. Mhm. Und wenn das begleitet wird in einem geschützten Rahmen, dann gibt der Körper Erinnerungen frei. Und anhand daran arbeite ich dann damit. Mhm. Und das war wirklich berührend. Also so nach der Sitzung, nachdem wir diese innere Reise gemacht haben, war es wirklich so am Schluss, wo ich sagte, jetzt kann ich neu starten. Mhm. Und so, also es ist nicht kognitiv, sondern über die Körperresonanz. Mhm.
Wie bist du dahin jetzt, wenn wir über die systemische Aufstellung, systemische Therapie und auch zu Reiki, ich glaube, ganz viele Leute wissen gar nicht, was das ist und auch für mich ist das nur, ich kannte mal oder von einer meiner besten Freundinnen, die Mutter wendet das teilweise an und da würde ich auch gerne auch dahin kommen, was teilweise auch die Vorurteile sind, wenn man sowas hört, solche Therapieformen, aber jetzt mal zur systemischen Aufstellung, wie kamst du dahin und was findest du daran so, wo du sagst, dass er dich davon überzeugt, dass das die richtige Art und Weise ist oder die richtige Therapieform, wenn es richtig oder falsch überhaupt gibt?
Also es gibt kein richtig oder falsch.
Ich dachte mir, dass das jetzt kommt.
Also damals gab es ja den bekannten, umstrittenen, polarisierenden Bert Hellinger, der die Familienaufstellung, sagen wir mal, in diese Bekanntheit gebracht hat. Und ich war da ziemlich früh, also 94, 95 schon dort und war mindestens so 10 Jahre, bin ich zu den verschiedenen Kursen gegangen. Und mein Gefühl war, da sind ganz tiefe Wahrheiten und vor allem Zusammenhänge, die ganz viele Verhaltensweisen, Schwierigkeiten erklärbar machen. Und diese Dimension dieser Arbeit, die hat mich am meisten überzeugt und hat mich auch bis heute nicht losgelassen. Und um einfach mal so ein Beispiel zu sagen, ich hatte eine Freundin, die hat ungefähr mit 18 sich sterilisieren lassen. Und sie hat es aber nie verstanden. Und irgendwann hat sie eine Aufstellung bei mir gemacht. Und dann haben wir ihre Großmutter aufgestellt. Die ist bei der Geburt ihrer Mutter im Kindbett gestorben. Und dann war so klar, für sie war gekoppelt, gebären heißt sterben. So, und damit ihr das nicht passiert, hat sie einfach ganz früh gesagt, so, ich werde nie gebären. Als Beispiel. Also die Zusammenhänge, warum ein Kind oder ein Enkel oder ein Urenkel Dinge trägt, die aus seinen Ahnen kommen, das zu verstehen, da warum jemand etwas übernimmt für einen Ahnen oder jemand das Gefühl hat, ich bin eigentlich immer auf der Flucht, aber ich weiß nicht warum. Und dann finden wir im Gespräch raus, es nennt sich Genogramm, wo man einfach dieses ganze Familiensystem aufschreibt, dass der Großvater fliehen musste, ja. Oder noch vermisst wird und man hat das Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin an meinem Platz nicht richtig. Also eigentlich immer, wenn man sagt, ich habe Gefühle, ich kann die nicht zuordnen. Ich trage was auf meinen Schultern, ich weiß überhaupt nicht warum. Ich fühle mich in meinem Körper komplett falsch, wobei das ist nochmal eine andere Thematik. Aber also es gibt ganz viele Situationen, wo Menschen nicht verstehen, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Und da ist es ein Riesenfeld und deswegen bin ich da ganz tief eingestiegen. Und das ist ja auch inzwischen was im Coaching angewandt wird, in der Organisationsentwicklung angewandt wird. Mhm. Ich habe einen, in Brasilien gibt es einen Richter, der in den Verhandlungen Aufstellungen macht, damit die beste Lösung für die Kinder gefunden wird. So, also es ist ein Riesenbereich und hat sich längst auch von Bert Hellinger, sage ich jetzt mal, emanzipiert gewissermaßen. Und trotzdem, also der Verband, bei dem ich im Vorstand bin, wir haben unsere Wurzeln von dort. Ja.
Warum war der so umstritten? Ich weiß es nicht, deswegen, wenn das Leute hören.
Die Persönlichkeit sehr umstritten, weil er konnte einfach sehr dogmatisch sein, er konnte sehr polarisierend sein, er konnte sehr... Und gleichzeitig war es jemand, der sich in 20 Jahren auch sehr verändert hat und hat auch die ganze Arbeit sehr verändert. das ist irgendwie ein weites Feld. Kann man auch, wurde dann in der Presse auch wahnsinnig hingezogen. Ich meine, es hieß dann die systemische Therapie nach Hellinger, dann hieß es, man kann doch nicht was Therapie nennen, was man nicht jahrelang gelernt hat. Also inzwischen hat sich wirklich diese Arbeit wie überholt, ja. Weil inzwischen machen das einfach sehr, sehr viele. Ja. Mhm. Und es ist halt das Gleiche wie mit dem Heilpraktikerberuf. Es gibt in dem Sinn nicht einen geregelten Abschluss, also einen für alle gültigen Abschluss. Und das führt eben dazu, dass Menschen sagen, ja, kann ja jeder machen, kann ja jede Aufstellung machen. Und dann weißt du ja nicht, ob es gut ist und ob die Person richtig ausgebildet ist. Aber das liegt an jedem Einzelnen. Es gibt sicher Familienaufsteller, Organisationsaufsteller, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann ist es einfach gut, wenn ich jemanden suche zu recherchieren, habe ich da Vertrauen, habe ich zu der Person Vertrauen, wie viel Erfahrung hat die und so weiter. Also da ist einfach ganz viel, wo die Verantwortung, die Ethik in dem Therapeuten selber liegt. Und deswegen gibt es einfach unterschiedliche Aussagen dazu. Aber tatsächlich ist es so, dass es sich sehr, sehr verbreitet hat.
Ich bin sehr wissenschaftsaffin und glaube, es gibt ganz viele Dinge auch, die wir zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Universum und der Erde, die wir nicht verstehen und die wir nicht sehen und begreifen können. Und ich glaube, die gibt es trotzdem. Mir fällt es schwer zu denken, dass, also körperliche Beschwerden verstehe ich, es gibt gewisse körperliche Beschwerden, dieses, du hast immer Schnupfen oder immer Bauchweh, der typische, das Magengeschwür ist ja so der Klassiker, wenn man, wo Leute, was man auch in der Schulmedizin sagen kann, ja, die Person ist gestresst und deswegen hat sie ein Magengeschwür. Also da machen selbst die Allopathen ja oft den Link zwischen Körper und dem, wie sagt man, dem Umfeld. Mir fällt es schwer persönlich, wenn du sagst, dem Großvater ist irgendwas passiert. Also das ist mit der Sterilisation, das ist, kann ich nachvollziehen, absolut. Aber alles, was weiter zurückliegt, da tue ich mir schwer. Und trotzdem denke ich, hat es ja die Berechtigung, sonst, wie du richtig sagst, würde es ja nicht so oft angewendet werden. Wo siehst du, abgesehen jetzt bei dem Beispiel, was du schon gebracht hast, wo du sagst, da habe ich für mich erkannt, das funktioniert. Also wo hast du mal, wo du wirklich so einen Aha-Moment hattest und sagst, Mensch Jenny, wenn du das als Skeptikerin auch erlebt hättest, dann wärst du überzeugt.
Du kennst ja meinen Bruder, der ist ja nach USA ausgewandert, aber als er das erste Jahr ausgewandert war, wussten wir nicht, wo er war. Er war einfach weg gewesen, seine Freiheit, und wir wussten nicht, wo er war. Und ich hatte, habe eine Aufstellung damals gemacht. Also, und wir haben ein Jahr nichts von ihm gehört, um das nochmal zu sagen. Und dann habe ich eine Aufstellung gemacht und dann sagte der, der in der Aufstellung stellvertretend für meinen Bruder stand, sagte, ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt wieder melden. Und drei Nächte später, in der Nacht, klingelt das Telefon und der Armin ist dran. Seitdem, weißt du, ist so, da ist er, okay, ich brauche da nicht mehr drüber nachdenken. Also das war schon... das hat mich umgehauen, ja. Dadurch, dass ich ja sehr viel damit arbeite, ist es für mich nicht mehr eine Frage, aber ich kann das total gut verstehen, dass diese Fragen da sind. Inzwischen ist es so, dass Universitäten, ein Bekannter ist zum Beispiel der Professor Müller-Christ in Bremen, die forschen daran, weil dieses Phänomen, dass in einer Aufstellung Menschen in einem Resonanzfeld sind, also in dem Moment, wo ich was aufstelle, ist mein Resonanzfeld da, fühlen die was? Wie soll ich so? Ne? Und die erforschen das gerade, weil sie sagen, es ist total offensichtlich, dass da was passiert. Egal wie wissenschaftlich ist. Ich kann sogar sagen, A, B, C, D, E, und niemand weiß, wer A, B, C, wer ich weiß nur, ich bin A, oder der weiß, ich bin B, und die sagen danach Aussagen, wo man sagt, das kann ist eigentlich nicht erklärbar.
Weißt du, was ich schön finde? Ich musste gerade denken, ich gab in den letzten Wochen sehr, sehr viele Workshops, wo wir so Simulationen machen, und wir haben eine spezielle Art, Simulationen zu machen, also Gespräche gerade im Verkauf, aber auch mit Führungskräften nachzustellen. Und viele der Teilnehmer sagen immer, ja, was soll das, Schauspielerei, und ich bin nicht die Person, und wieso muss ich da mich dem aussetzen? Und ich denke dann immer für mich und sage das auch, wir sind erwachsene Menschen, und wenn du in dem Beruf bist, bist du wie ein Sportler. Auch Kommunikation will gelernt und analysiert und reanalysiert werden. Insofern finde ich das wichtig. Und was wir machen ist, hinter einer Wand setzen wir das Paar, Gesprächspaar quasi, jetzt mal im Verkauf die Beraterin und dann den Kunden. Der Berater kommt mit einem realen Fall und erzählt, wie der Kunde in der Realität tatsächlich ist, gibt quasi ein bisschen Hintergrund. Und dann lebt man dieses Gespräch nach, um zu gucken, okay, wo könnte der Berater vielleicht etwas anderes machen, sich verständlicher ausdrücken, mehr Empathie zeigen, vielleicht auch härter sein in Verhandlungen, seinen Standpunkt klarer zum Ausdruck bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist immer wieder faszinierend. Viele Teilnehmer, die am Anfang skeptisch sind, kommen raus und sagen, ich kenne deinen Kunden zwar nicht wirklich, aber ich weiß, was der gefühlt hat. Oder ich glaube, probier's doch mal so. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dass die Berater wieder zurückkommen, nachdem sie das Gespräch in der Realität mit diesem Kunden, den wir da fiktiv nachgestellt haben, wenn sie das erlebt haben, kommen die oft zurück und sagen, du, ich glaub's nicht. Genau das, was wir simuliert haben, hat funktioniert. Und das erinnert mich gerade dran. Das finde ich sehr schön. Jetzt wird mir das, ich danke dir schon mal hierfür. Siehst du, wir sind noch nicht mal bei 20 Minuten und du hast mir schon, das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich das erlebe. Also ich kann das erlebe ich in meiner Arbeit immer wieder, dass die skeptischsten Menschen, die sagen, also aber Simulation, wenn sie es dann richtig sich mal drauf einlassen und sagen, ich bin jetzt Kunde XY, ich sitze in dem Kundenstuhl und nicht immer in dem Beraterinnen- oder Beraterstuhl, dass ich auf einmal dann das wie dieser reale Kunde auch erlebe und dadurch dann meinem Kollegen oder meiner Kollegin helfen kann, Wege zu finden, mit dieser Person umzugehen, die ich aber gar nicht selber kenne. Spannend. Hast du mal was erlebt, wo du gesagt hast, das hat einen so tiefen Abgrund aufgetan in so Familienaufstellungen, dass du, und du musst vielleicht auch gar nicht so ins Detail gehen, wenn vielleicht hören ja Leute zu und so, aber dass du sagst, da musste ich denken, da ist mehr dahinter, als ich dann vielleicht, wo ich da helfen kann.
Ich glaube, jetzt vom Abgrund ist das, glaube ich, weniger die Frage. Ich habe tatsächlich, das ist eine der Dinge, die ich am meisten von Bert Hellinger gelernt habe, so eine Unerschrockenheit in der Tiefe von Schicksalen. Ich glaube eher, wenn ich das Gefühl habe, der Mensch ist durch seine Erfahrungen so abgeschnitten von sich selbst, dass wir da gar kein, dass da keine Bewegung stattfinden kann, weil es einfach zu schwer war. Mhm. So eher. Also wenn einfach viele schwere Erlebnisse, schwere Verluste, die eine hat mal ihren Sohn verloren. Da war es allerdings in der Aufstellung so, die könnte danach einen Schrei loslassen. Da hat der Raum gebebt, wo sie danach sagte, endlich konnte ich diesen Schrei schreien. Mhm. Also es geht schon nah, muss ich schon sagen. Es ist schon eine tiefe Arbeit und gleichzeitig ist es ja gleichzeitig immer eine Verbindung auch mit den Ressourcen. Ich glaube ja ganz tief, wer schwere Schicksale erlebt, hat gleichzeitig Ressourcen, dass er es überhaupt überleben kann. Und ich frage dann auch oft, was hat dir die Kraft gegeben, das zu überleben? Was zeichnet dich aus? Was macht dich einzigartig? Was hast du mitgekriegt, dass du das überleben konntest? Ja. Und dann plötzlich so, wow, stimmt ja. Das hat mir die Möglichkeit gegeben. Also von daher, wenn ich jetzt reine Gesprächstherapeutin wäre und ich müsste mir eine ganze Stunde das einfach immer nur anhören, ja, und könnte nur vielleicht gute Bemerkungen machen oder so. Ich glaube, mir ging es am Abend nicht so gut. Ja. Dadurch, dass ich aber im Prozess bin, so rauszufinden, wo ist der Ursprung, wo sind Möglichkeiten, damit umzugehen, wo ist eine Ressource, wo, und dann dadurch sind wirklich beide am Schluss, ja, ist wirklich in so ein wow, es geht weiter. Mhm. Jetzt verstehe ich in der Tiefe auch meinen ganzen Weg, jetzt verstehe ich in der Tiefe, warum es so und so dazu gekommen ist und so weiter. Und jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich war 5 Jahre bulimisch, so von 17 bis 22. Und als ich dann nach München bin, an die Heilpraktikerschule und gedacht habe, ich kann mich ja nicht selber zerstören und Heilkunde lernen, das passt irgendwie nicht, ja, zu einer Beratungsstelle gegangen bin, die hat mir ein Buch empfohlen, Die heimliche Angst, unheimlich zu essen. Das Buch habe ich gelesen und von dem Zeitpunkt nie mehr über der Kloschüssel gehangen, um es mal deutlich auszusprechen.
Wie hieß das Buch?
Die heimliche Angst, unheimlich zu essen. Aha. Von Langsdorff. Und und dann hat mein persönlicher therapeutischer Weg begonnen. Dann habe ich einfach über viele Jahre einfach verstanden, warum hat meine Seele genau das gewählt, um einfach die Spannungen zu Hause oder was auch immer war zu überleben. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass dann so erstmal ganz tief auch, also erstmal dieses Bewusstsein, Heilung ist möglich. Also ja. Ich weiß genug von Menschen, die eine Bulimie nicht heilen. Ja, kann ich heilen. Ja. Mhm. So, ich hatte ein tiefes Verständnis für Sucht. Ich hatte ein tiefes Verständnis für Vorhin hast du gefragt, wenn man tief sinken kann. Also mit Bulimie, da hast du erstmal ziemlich viel mit Schuldgefühlen zu tun. Ja. Und dadurch habe ich auch ganz viel ausprobiert, ganz viel verschiedene Methoden ausprobiert. Ja. So. Und dann, und von daher war dieser Heilungsweg ist meine größte Ressource. Und auch diese, ja.
Wenn du, entschuldige, das, was du gesagt hast mit der Resilienz, weißt du, ich finde auch dieses, man kann, wo nehmen Leute die Kraft her? Wie ist das Beispiel auch von dir oder von der Frau, die ihr Kind verloren hat? Mir hat mal auch jemand anders, ein Psychologe gesagt, Resilienz will auch trainiert werden. Das ist wie ein Muskel. Und wenn wir uns niemals in eine Zone begeben, wo wir uns selber herausfordern, so dieses neudeutsche Leave Your Comfort Zone, dann wird das nicht trainiert. Und jetzt haben viele Leute wahrscheinlich oder einige Menschen, die schwere Schicksale, die hatten keine andere Wahl. Also das, du musst dann schwimmen in gewissen Voraussetzungen und das entscheidet dann dein Überleben. Und wir wissen das ja auch von Überlebenden aus dem Zweiten Weltkrieg, Holocaust-Überlebende aus den Konzentrationslagern. Die einen sind rausgekommen und haben das überlebt. Und die anderen sind an dieser furchtbaren Geschichte, an ihrer Geschichte, an dieser katastrophalen, an dem, was ihnen passiert ist, sind sie gescheitert. Und gibt's ja dieses Sprichwort, jeder Psychologe hat wahrscheinlich selber einen Knacks und muss sich dann heilen. Es ist irgendwie wie bei, was wir ja bei ganz vielen Berufen auch sehen. Ist das so, dass wir selber das erfahren müssen, sonst können wir das nicht?
Also, ich kann nicht alles erfahren haben, was mit dem Menschen zu mir kommt. Gott sei Dank. Das hat mir auch Mühe gemacht, als ich mit 26 Heilpraktikerin war, dass ich dachte, ach du meine Güte, wenn die jetzt kurz vom Herzinfarkt oder was weiß ich wo kommen, so. Aber netterweise kommen dann einfach die Menschen, die auch das Gefühl haben, dass es auch passt. Ich antworte mal mit dem Lied, kennst du das Lied von Leonard Cohen? Forget your perfect offering. Mhm. There is a crack in everything. That's where the light comes in.
Mhm. Mhm. Das ist schön.
Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie ich mit dieser, als Psychologin oder Heilpraktikerin, wie auch immer, mit diesem Knacks oder mit dieser Krankheit umgehe. Ich glaube, ich habe eine große Empathie mit Menschen, die ringen. Ich glaube, es ist ein höheres Bewusstsein und sagen wir mal, der Drang, Wege zu suchen und auch tiefer zu forschen und Heilung zu suchen, der Drang ist größer. Mhm. Und du hast ja vorhin nach Reiki gefragt. Reiki ist ja
genau, das wäre mein nächstes. Heilpraktikerin will ich noch zurückkommen drauf, aber auf Reiki genau.
Mhm. Reiki ist ja eine Form von Energie über die Hände auflegen, eine japanische Heilmethode und wo das diese Kraft aktiviert wird und man dann eben sich selbst und anderen die Hände auflegen kann. Und das habe ich einfach mit 27 angefangen. Und das suchst du ja auch nur, wenn du selber sagst, verdammt, ich will das, was kann ich tun, dass es mir besser geht. Diese Kraft, die Gestaltungskraft, was zu tun, wenn es mir nicht gut geht, was zu finden, das ist für mich meine stärkste Kraft überhaupt. Und da ist für mich der Unterschied. Ich kenne genug, die einen etwas zerbrechen. Und denen fehlt in dem Moment die Möglichkeit zu sagen, was kann ich für mich tun? Wo kann ich hingehen? Wie kann ich heilen? Sondern die bleiben in diesen, es gibt keinen Weg mehr. Es ist einfach, und das ist dann von daher, ich glaube nicht, dass alle einen Knacks haben, aber alle haben eine tiefe Wahrnehmung davon.
Es war jetzt auch
sehr. Aber der Knacks bleibt nicht, sagen wir es mal so.
Der Knacks was? Bleibt nicht.
Der bleibt nicht und je nach, die Frage ist, wie viel Licht darf da durch? So würde ich es mal.
Die Frage ist ja immer, ich glaube, wir haben alle einen Knacks. Die Frage ist, wie du richtig sagst, wie wir damit umgehen. Ja. Gibt es, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Frage komme, aber es hat mich interessiert. Gibt es deiner Meinung nach erlernte Hilflosigkeit? Dass Menschen zu dir kommen und du sagst von vornherein, die kommen eigentlich, weil sie irgendwie gelernt haben, dass es ihnen was gut tut, dass sie so sind. Also sie kommen mit Problemen und die Probleme helfen einem auch eben vielleicht nicht überfordert werden zu oder gefordert zu werden. Und
also der Fachbegriff ist ja der Krankheitsgewinn.
Oder was ist der Krankheitsgewinn, genau?
Also da gibt es bei mir ein ganz gutes Korrektiv oder Regulativ. Mhm. Die Behandlung beim Heilpraktiker wird nur zum Teil über private Kassen oder privat bezahlt. Wenn du deine Sitzung privat bezahlst, dann verschwendest du nicht die Zeit mit Jammern. Das ist wirklich, also da hab, das ist wirklich ein großer Unterschied zu Kassenzulassung. Ja, so schwer, ja. So schwer das ist viel einfacher, weil du hast einfach automatisch immer so und so viele Patienten. Das ist anders, wenn du das freiberuflich, also wenn du das als Heilpraktikerin machst. Aber die Leute kommen wirklich mit einer hohen Motivation.
Ja, ich auch das finde ich spannend. Ich hatte eine Freundin von mir, rief mich vor Jahren mal an und sagte, kennst du einen guten Psychotherapeut in Wien, weil ich in Österreich studiert habe und lebte. Und ich habe gesagt, ich kann dir 2, 3 Namen nennen, von denen ich gehört habe, die gut sind, aber ich weiß nicht, ob die Kasse sind. Und dann hat sie gesagt, nee, ich möchte dafür nicht mein eigenes Geld ausgeben, ich finde Kasse. Aber es ist so schwierig, eben aufgrund der hohen Nachfrage, dass man einen Kassenplatz kriegt. Und dann habe ich zu ihr eben auch gesagt, glaubst du nicht, dass die einen, den du privat bezahlst, bei allem Respekt und aller Liebe, die ich für dich empfinde als Freundin, es vielleicht besser wäre, wenn du privat bezahlst, weil du dann quasi die Stunde auch nutzt? Und dann sagt sie, nein, ich wäre total sauer, wenn ich dann nicht das Gefühl hätte, nach jeder Stunde, es hätte was gebracht. Und manchmal gibt's ja auch Stunden, sei es im Coaching, aber sei es auch in offensichtlich Therapiesitzungen, wo du gehst und sagst, ich weiß vielleicht erst Monate später, dass es was gebracht hat oder es ging nicht so viel vorwärts. Und dann sagt sie, das würde mich immer grämen. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich beide Seiten.
Ja, und manche gerade, die viel Traumata erlebt haben, die haben einfach das Geld auch nicht. Das ist dann kann man nicht wählen, sondern es geht einfach nicht anders. Aber das ist aktuell eine echte Schwierigkeit, dass riesig lange Wartezeiten sind. Mhm. Und das ist schwierig, ja.
Nach Corona schlimmer geworden?
Bestimmt auch, ja.
Was ist, ich meine, in der Schweiz genauso wie in Deutschland, die meisten oder viele junge Leute oder vermehrt haben junge Leute mit psychischen Problemen zu kämpfen. Woran liegt das für dich?
Also, wenn von außen extreme Situationen sind, und das war ja bei Corona oder jetzt auch mit diesen vielen Unruhen, in politischen Unruhen, dann hat es einen Zusammenhang mit etwas, was man vielleicht in der eigenen Biografie an großer Verunsicherung erlebt hat. Und man konnte ja auch in der Corona-Zeit sehen, die einen hatten Angst, krank zu werden, die anderen hatten Angst, aus dem Verbund rauszufallen, aus der Firma rauszufallen, die anderen hatten Angst, ihre Geschäfte gehen kaputt. Also waren ganz unterschiedliche Ängste. Und das hat oft eine Resonanz zu etwas, was viel, viel früher passiert ist. Also wenn Existenzverlust, große Krankheiten, ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, irgendwie einen Bezug hat zu früher. Also wenn ich als Schülerin gemobbt wurde, ja, und ich bin dann später in der Uni, meinetwegen die einzigen noch 2 sind ungeimpft außer mir und die Professoren zeigen so richtig heftig, dass sie das gar nicht gut finden, dann hat ein junger Mensch, der Mobbing-Erfahrung hat, ist da mehr, fühlt sich mehr bedroht, wie jemand, dem das total egal ist. Also, ich habe festgestellt, es spielt eine Riesenrolle, was ist aus den ersten 3 bis 5 Lebensjahren existenziell Bedrohliches, Erschütterndes passiert. Und je nachdem, wie das geheilt, integriert, getragen ist, gibt es später entweder im Jugendalter oder dann ganz stark auch, wenn Leute dann wieder in die Pensionierung gehen, wenn der normale Arbeitsalltag vorbei ist, dass dann ganz alte Sachen hochkommen. Du hast jetzt gerade nach den Jugendlichen gefragt. Ich glaube, damals war natürlich ganz viel zum Thema Alleinsein, ganz viel in den digitalen Medien sein. Also das ist nochmal jetzt die Jugend nochmal ein eigenes Thema. Aber das, was ich gerade davor gesprochen habe, ganz oft merke ich Schwierigkeiten im Hier und Jetzt. In dem Moment, wo entkoppelt ist, wo eigentlich noch ein tiefer Ursprung ist, ist es leichter, es zu handeln. Und du fragst ja immer nach diesem Klickmoment, ne? Für mich ist so.
Du greifst mir vor. Aber bitte.
Ein Klickmoment ist, wenn jemand mit einem aktuellen Beziehungsthema kommt und wir schauen zurück, wo es seinen Ursprung haben könnte und dann die Person versteht, damit könnte es zu tun haben. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache dann übrigens eine sogenannte Timeline. Also ich lege eine Schnur auf den Boden und mache die ganzen Schwangerschaft, Geburt, 1. bis 7. Lebensjahr, 8. die ganzen Lebensjahre mit so kleinen Schildern. Manchmal mache ich auch noch die Empfängnis. Wie bin ich gekommen? Was für eine Situation? Das ist oft sehr spannend. Und einer, der kam, weil er mit seiner Beziehung, er ist oft so cholerisch. Und deswegen hat sich auch gerade seine Freundin von ihm getrennt. Und er läuft so durch die einzelnen Stationen, merkt gar nichts. Er hat auch wenig therapeutische Erfahrung, er merkt gar nichts. Beim 8. Lebensjahr steht er da, hat total weiche Knie und sagt, was geht hier ab? Und ich frage ihn so, was könnte damals gewesen sein? Ja, da war ich in der Schule und ich war komplett überfordert. Ich hatte nicht die richtige nötige Hilfe, ich war wirklich verzweifelt. Und dann hatte ich so Zornausbrüche. So, in dem Moment macht es Klick. Jetzt verstehe ich, ich kriege Zornausbrüche, wenn ich überfordert bin, abgewertet werde, was eben ihm mit seiner Freundin passiert ist. Und was eben damals mit 8 wirklich wie so eine Explosion war. Jetzt lasst mich endlich in Ruhe, ich kapiere es nicht. So. Dieser Klick war so, du hast richtig gemerkt, dem ist danach richtig wie so eine ganze Energie runtergefallen. Er war einfach tonnenleichter und er war sehr beeindruckt, weil das war wirklich, weißt du, du stellst dich beim 8. Lebensjahr hin und es ist da, weil es gespeichert ist.
Hast du dann für dich das Gefühl, so ein kleines, ich mache jetzt eine Flasche Champagner auf, oder für die Leute, die keinen Alkohol trinken und zuhören, ich mache eine Flasche Selters auf?
Also ganz ehrlich, ich habe so oft Highlights in der Arbeit. Weil dieses Klick, wo sie sagen, jetzt verstehe ich endlich, warum ich so bin, wie ich bin, und ich finde das nicht toll. Wer findet es schon toll, wenn er seinen Partner anschreit?
Ja.
Jetzt verstehe ich endlich den Urgrund, warum ich auf eine Weise reagiere, die ich nicht verstehe. Ja. Und ich ändern kann auch. Und in dem Moment, wo die Verbindung hergestellt wird, kann wirklich das Alte, kann das sich entkoppeln.
Ja. Wie lässt du es in der Praxis, wenn wir bei Klicken bleiben, wie lässt du es klicken mit Leuten, die du eben zum ersten Mal siehst? Was ist da deine Technik? Du siehst sie nicht, du hast vielleicht keine Ahnung, wer da jetzt zu dir kommt. Wahrscheinlich hörst du am Telefon, oder? Sie rufen an und erzählen am Anfang, warum sie zu dir kommen.
Also was ich spannend finde, ist, dass im Telefonat schon ganz viel passiert. Mhm. Und ich freue mich darüber, dass tatsächlich viele im Gespräch, ich schon merke, sie kriegen Mut. Mhm. Also ich kann auch über die Stimme schon vermitteln, wir finden einen Weg. Mhm. Und dann stehen sie vor der Tür und dann passiert ja innerhalb von Sekunden, mag ich da reingehen, vertraue ich der Person, also jetzt die zu mir in dem Fall, oder ich gucke sie an, denke, boah, sympathisch oder nicht sympathisch, oder habe ich mir anders bei der Stimme gedacht? Also es findet ja sofort statt, so, ne? Und dann frage ich nach der Lebensgeschichte. Und das ist mir auch besonders wichtig, nicht nur auf das Symptom zu schauen, sondern was ist die gesamte Geschichte dieses Menschen, der hier kommt? Und was ist die Sinnhaftigkeit des Symptoms oder der Krise oder des Themas? Also, und ich glaube, allein diesen Raum zu haben, einen geschützten Raum zu haben, einerseits Sachen erzählen zu können, was sie vielleicht noch nie erzählt haben, aber auch sich selbst fühlen zu dürfen. Also oft entsteht in diesem Raum dann so ein, erstmal diesen Schmerz fühlen zu dürfen. Oder, und von daher hat das was damit zu tun, ganz tief mit sich selbst erstmal in Verbindung zu kommen. Mhm. Geht noch schon ein Stück weiter als Kommunikation.
Mhm. Du gibst den Raum.
Ja.
Was du gesagt hast gerade mit, und ich wünschte wieder mal, wie so oft in diesem Podcast, man könnte das, auch diese Folge mit Kamera, weil du gerade, als du darüber gesprochen hast, dass es eben nicht nur die Symptome sind, hast du diese Armbewegung gemacht, die zeigt quasi der erweiterte Raum. Das ist ja auch oft der Vorwurf, den wir an Allopathen oder an die Schulmedizin haben, dass wir sagen, ihr behandelt das Symptom und ihr behandelt nicht den ganzen Mensch. Und man sieht es gesondert. Ja, und ich glaube, wir kommen immer mehr dahin zu sagen, okay, was ist eigentlich, wenn du Kopfweh hast, was ist vielleicht, kann es sein, dass dein Zeh schief ist oder dass du irgendwie gerade eben überfordert bist oder was auch immer, gerade auch bei Jugendlichen und so, ist das einfach dieses Ganzheitliche zu sehen. Du hattest erwähnt im Vorfeld unseres Gespräches heute, dass du dir noch mehr eine Zusammenarbeit fast wünschen würdest zwischen Ärzten und ganzheitlichen Naturheilpraktikern, Therapeuten etc. Was ist da deine Überlegung? Oder ist es das, dieses ganzheitliche Betrachten?
Also erstmal glaube ich einfach, dass jeder Therapeut, Therapeutin, Arzt, Ärztin in einem ganz bestimmten Bereich besonders gut ist. Mhm. Und das kann nicht jeder in allen Bereichen gut sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jemand sollte wird operiert und manche sind gleichzeitig beim Arzt und beim Heilpraktiker, auch wenn sie es dem Arzt oder Ärztin nicht sagen. Aber zum Beispiel bekommt vorher Arnika, dass die Operation leichter vonstatten gehen kann oder die Selbstheilung noch mehr angeregt wird, hat dann die Operation, die hoffentlich gut verläuft. Und dann komme ich hin und lege zum Beispiel die Hände auf, weil das die Heilung sehr unterstützt. Es gibt ganz wenig Kliniken, wo das passiert, also wo die wirklich einen Reiki-Therapeuten haben, der dann auch die Hände auflegt. Und vielleicht sagt der Patientin danach zu mir, verdammt, das war jetzt mein 4. Unfall. Ja, ich würde ganz gerne mal gucken, was habe ich da irgendwie Thema? Gibt es da irgendwas, was mich da immer wieder wie hintreibt? Also, dass jeder an der Stelle das tun kann, was für diesen Menschen das Beste ist. Und dadurch, dass aber so viel Berührungsängste sind, und ich kann das ja einerseits auch verstehen, weil die Heilpraktikerausbildung ist total unterschiedlich. Ja. Und ich wäre froh, sie wäre auf einem hohen Level und wo man wirklich, und zwar flächengreifend auch. Ja. Es gibt sehr, sehr gute, sehr, sehr gut ausgebildete, aber es gibt natürlich auch andere. So, dadurch, dass diese Berührungsängste so groß sind, findet der Austausch gar nicht statt. Ich erlebe das auch so bei Freunden, Ärzten, im Chor, wo auch immer. Die schätzen mich als Person, aber die würden nicht fragen, sag mal, was würdest du bei der Patientin machen? Ja, das macht mich richtig traurig, um ehrlich gesagt. Weil ich denke, Mensch, frag doch mal. Wir können doch gemeinsam da drauf schauen. Ja. Ich bin froh, dass es die Schulmedizin gibt. Ich habe sie auch gebraucht für Familie. Ich finde es super wichtig. Und dann finde ich es wichtig zu sagen, so, was ist mit dem seelisch-geistigen? Was ist mit dem ganzen oder auch psychosomatischen, wo das sich eben auch schon im Organischen zeigt? Bezieht mich doch mit ein. Ist doch besser für den Mensch.
So, ja. Ja, ich finde vor allen Dingen wäre es dann schön, wahrscheinlich das Motto zu fahren. Und wie gesagt, ich bin in vielen Dingen auch sehr, sehr skeptisch alternativen Medizin, obwohl ich auch meine manchmal Kügelchen nehme und dann komme ich gerne auch mit dir nochmal darüber zu sprechen, was mit dem Wasser passiert, wo das Zucker reinkommt. Aber ich denke immer, man müsste eigentlich nach dem Prinzip gehen, wer heilt, hat Recht. Und im Grunde genommen ist es, wenn jemand heilt und nicht und du dann das mit Hände auflegen machst oder mit einer systemischen Aufstellung oder die Menschen zu dir kommen und sagen, sie haben Bauchschmerzen und danach geht es ihnen besser, wenn sie darüber reden, was mit ihrem Großvater passiert ist, dann ist das ja eigentlich erstmal egal, sondern kann man sagen, das hat funktioniert. Deswegen finde ich das, was du sagst, sehr einleuchtend, dass es schön wäre, wenn dann eine größere Zusammenarbeit passieren würde. Ich denke, es ist oft auch das Ego, oder? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt, aber wir können es wissenschaftlich beweisen.
Ich glaube, es ist diese Ausrichtung, dass das Wissenschaftliche einfach die allgemein gültig ist oder die größte Gültigkeit hat. Und man muss erstmal selber Erfahrungen machen. Manche Menschen machen Erfahrungen mit, durch dass sie durch Glauben, durch Beten gesund werden. Oder manche, also wenn ich ganz tief Erfahrung gemacht habe, bin ich natürlich erstmal aufgeschlossen. Aber mir geht es auch gar nicht um das Entweder-Oder. Ja? Ich habe ja, manche fühlen sich einfach sicherer. Wenn sie beim Arzt sind, wenn sie bestimmte Medikamente sind, das hat auch was mit tief gewohnt zu tun, dann nehme ich meine Schmerztabletten. Und andere wachsen von vornherein homöopathisch auf. Wenn du die mal, also die kriegen immer homöopathische Mittel, wenn du denen dann irgendwie ein Antibiotikum gibst, dann müssen die sich richtig überwinden. Und natürlich braucht es, manchmal ist es total wichtig, dass du Antibiotika gibst. Und es ist total wichtig, dass du es abchecken lässt. Und es ist total wichtig, dass du, wenn jemand zum Beispiel Krebs hat, genau weißt, als Heilpraktikerin, wie weit kann ich da mit unterstützen und wo ist es einfach die Sache des Arztes. Ja? Mhm. Aber wenn dann jemand kommt, eine Frau kommt und gerade mit der Diagnose kommt und total am Boden ist mit ihrer Krebsdiagnose, ja, und ich kann dann einfach sie so weit aufbauen, dass sie die ganze Behandlung leichter bewältigen kann. Ja. Also es geht nicht ums Entweder-Oder und Menschen haben anderen Zugang. Ja. Manche sagen, ich will nicht da tief schürfen. Fertig. Ich möchte die Operation und gut ist. Und ich habe da Respekt. Ja.
Ja, das ist in der Arbeit, wenn ich mit Ärzten manchmal arbeite oder Menschen, die eben in anderen Heilberufen sind, an der Kommunikation, dann sagen oftmals Ärzte, ja, aber wenn ich dem Patienten sage, bevor er in den OP kommt, dass er überleben wird und er oder sie wird nicht überleben, dann, das ist ja unseriös, ich kann es ja gar nicht wissen. Und ich muss dann immer schmunzeln und dann sage ich, am Ende des Tages, wenn er sie nicht überlebt, wird die Person es auch nicht merken. Und dann wird sie dir das auch nicht mehr sagen können. Aber tu dir doch einen Gefallen. Du gehst mit einem anderen als Patientin, mit einem anderen Gefühl in die OP, wenn ein Arzt dich nochmal anguckt, dir die Hand drückt und sagt, Mensch Mädel, Mensch Junge, Mensch Herr, Frau, Mann, wie auch immer, Person, Lebewesen, wir schaffen das. Und ich bin mir sicher, du kommst da wieder raus. Also und das wissen wir auch wissenschaftlich, dass das einen Unterschied macht für die Heilung, wenn die Leute mit einem Gefühl reingehen, yes, we can do it, oder oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was das hier ist, ja, der Ritt auf dem Vulkan. Und ja, finde ich,
da würde ich gern was dazu sagen, ja, weil dieses Thema Sicherheit, wie sicher fühle ich mich, ne? Nimmt der Arzt dir nochmal die Maske ab, legt dir den Arm auf die Schulter und sagt, das kriegen wir hin, ne? Wie vermittelt er dir die Sicherheit? Oder wenn ein Unfall passiert ist, sonst kommt jemand hin, der hält deine Hand. Sag, ich bin da. Ich bin da. Das ist eine Welt. Ja. Und ich habe ja die Körpertraumatherapie, Somatic Experiencing heißt die, habe ich 3 Jahre in der Ausbildung in Zürich gemacht. Das ist ein wunderbares Institut für innere Ökologie. Und kann das sehr empfehlen. Und wir haben ganz viel darüber gelernt, was braucht es, dass Menschen sich sicher fühlen, beziehungsweise was brauchen Menschen in der Therapie, die viel, viel Unsicherheit erlebt haben. Wir haben unglaublich viel mit Grenzerfahrungen, wo Menschen, die traumatisiert sind, haben ja erlebt, dass eben die Grenze gerade nicht geachtet wurde. Das ganze Missbrauchthema, ja, die gerade nicht ihre Grenzen gerade nicht gewahrt worden. Wie kann ich mit Menschen so arbeiten, dass sie das Gefühl haben, ich bin gehört, mein Rahmen ist gewahrt. Wir haben unglaublich viel, wie vorsichtig du damit umgehst. Ja? Das bedeutet, das gilt nicht nur für die Therapie, sondern wie begegnest du Kunden? Ne? Wie nehme ich den anderen erstmal wahr? Wie ist die Person da? Was braucht die Person? Also dieses ganze Zwischen, was passiert zwischen den Räumen, zwischen den Menschen, da habe ich total viel gelernt dort, ja.
Ich finde, und wieder so häufig in diesem Podcast komme ich zu dem Thema, was ja jetzt wirklich überall oder in aller Munde ist, zu sagen, man ersetzt viele dieser Beratungen auch mit KI. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, der den Unterschied macht. Das Zwischenmenschliche, dieses Menscheln. Ich glaube, dass das Menschen immer brauchen werden. Und zwar Menscheln nicht hergestellt durch neuronale Verbindungen, die nur technisch sind und Kabel, sondern wirklich dieses, ja, wie eine gemeinsame Beziehung mit jemandem zu haben. Und das sehen wir im Verkauf auch oder in der Führung auch. Ich kann mir viele Dinge, kann Management mir irgendwelche Excel-Files runterladen, aber das kann ein Gespräch mit meiner Führungskraft oder einen guten Austausch nicht ersetzen. Ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt des Heilpraktikertums zurückkommen, sozusagen. Was unterscheidet das von der Homöopathie? Weil es gibt ja die Homöopathen und es gibt die Heilpraktiker, oder ist das einfach nur Deutsch? Also ist das quasi dasselbe, ist nur Semantik? Nee. Naive Frage. Siehst du? Ich habe keine Ahnung. Enlighten me.
Also, Heilpraktiker ist der Berufsstand, der, also Ärzte und Heilpraktiker dürfen therapeutisch arbeiten, per Gesetz. Also wenn du nicht die Heilpraktikerzulassung hast, darfst du zum Beispiel, wenn du jetzt Osteopath bist und hast nicht zusätzlich die Heilpraktikerzulassung, darfst du nicht als Osteopath arbeiten. Homöopathie ist eine Methode. Homoios, ähnliches mit ähnlichem Heilen. Das hat ja Samuel Hahnemann, hat die Homöopathie begründet. Das sind die Homöopathen, das sind die Pflanzen, die Mineralien und so weiter, die so weit potenziert werden, dass vielleicht stofflich nichts mehr in den Globuli drin ist, aber Informationen sind in den Globuli drin.
Genau, wer in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, wer glaubt, hat recht, wer heilt, hat recht.
Genau. Ich hatte mal einen Freund, der war Tierarzt, der hat auch gesagt, geh mal mit deinen Globuli. Und dann habe ich gesagt, du könntest ja Arsen C30 probieren. Also C30 Homöopathie, ja. Nichts drin ist, macht es dir ja auch nichts aus. Aber er wollte nicht.
Ja, mein Mann glaubt da auch nicht so dran, aber jedes Mal, wir haben einen ganz lieben Freund, auch wunderbaren Homöopathen und Heilpraktiker, und der sagt dann immer, wenn wir Kopfweh, probier doch mal, wenn dir richtig schlecht ist, Nux Vomica. Und mein Mann sagt, na, geh mir weg mit dem unwissenschaftlichen Zeug. Und dann nimmt er Nux Vomica und dann sag ich, und geht's dir besser? Und dann, anstatt einfach zu sagen, ja, sagt er, mir wäre es sicherlich auch so besser gegangen. Das ist okay. Ist, auch das lassen wir so stehen, aber da ist ja jedem das Seine. Ich denke dann immer wieder, es muss ja nicht das eine oder das andere sein. Du kannst ja beides machen. Ja? Ausschlafen und Nux Vomica nehmen. Aber
ist übrigens die Brechnuss, ne?
Ja, die Brechnuss, genau. Die Nux Vomica. Genau. Wie gehst du mit Kritikern generell um? Wenn die auch zu dir kommen. Vielleicht kommen sie zu dir, weil sie mit ihrem Partner nicht ganz happy sind, und dann sagst du, lass uns das angucken und ein paar Kügelchen. Und dann sagen sie, gehen wir weg mit den Kügelchen. Was passiert dann in der Sitzung? Wie lässt du es trotzdem weiterhin klicken?
Also wer zu mir kommt, hat in der Regel eine Offenheit. Ich kenne es im Freundeskreis.
Ja. Okay.
Dass ich sage, soll ich dir Kügelchen geben oder soll ich dir die Hände auflegen? Und dann gibt es die einen, die einfach sagen, nö, mag ich nicht. Was mir doch nahe gegangen ist, ich war 2019 in Bhutan. Und da ist ja in diesen buddhistischen Ländern, also dieses Thema Meditation, Spiritualität, das ist so normal für die Menschen dort. Und ich habe dort gemerkt, nach 30 Jahren Heilpraktiker sein, habe ich gemerkt, was es mit mir gemacht hat, körperlich in einem Gesundheitssystem zu sein, wo eigentlich der Berufsstand abgewertet ist. Mhm. Und jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich viele Menschen bei mir waren, denen das total gut getan hat, aber in einem Umfeld zu sein, wo eigentlich diese Haltung ist. Und da stand ich an so einem Kloster und ich habe total geweint. Ich gemerkt habe, boah, das macht was, hat was mit mir gemacht. Und dann konnte ich so irgendwie auch abschütteln und das war wirklich so ein Wendepunkt. Und seitdem habe ich eigentlich eher das Gefühl, ich bin Pionierin. Mhm. Denn zum Beispiel inzwischen seit, ich weiß gar nicht, es war glaube ich so um 2000, weiß man, dass das Gehirn, die Neuroplastizität des Gehirns, es ist nicht wie früher, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr, sondern da ist ganz viel Veränderung möglich.
Ja, total, bis ins hohe Alter.
Das heißt, ich glaube, mit dem Familienaufstellen und auch in der Traumaarbeit, wo wir mit Imagination zum Beispiel auch arbeiten, ich sehe mich als Vorreiterin. Ich glaube, in 10 Jahren wird man anders darüber sprechen. Und von daher stehe ich da jetzt irgendwie auch ganz anders und bin irgendwie für mich, also Spiritualität ist sowieso was Wichtiges für mich. Das ist einfach was ganz Tiefes, ganz Natürliches, was sich bei mir seit der Heilpraktikerausbildung so verankert hat. Vielleicht auch schon vorher.
Was ist für dich Spiritualität?
Also mal ganz einfach ausgedrückt, es gibt geistige Kräfte, göttliche Kräfte. Und ich bin da durchaus selber auch in der Entwicklung zwischen Buddhismus und auch Christentum. Ich bin evangelisch aufgewachsen und ich singe seit 17 Jahren im Chor. Und als ich da die Johannespassion gesungen habe, da war der Jesus mir richtig nah.
Hast du gedacht, auf einmal wirst du Katholik?
Nee. Aber evangelisch. Nee, das war wirklich, ich dachte, boah, da ist wirklich was ganz, ganz Tiefes. Mhm. Ich glaube, ich bin einfach in so einem tiefen Vertrauen, wir sind nicht allein. Und es ist immer Unterstützung da. Und mein Leitsatz ist ja auch von Hölderlin, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Und der ist schön, der Satz, ja. Der ist. Jetzt können wir auf die heutige Zeit anwenden, in der Hoffnung, dass wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ich kenne das aber auch, dass du in die Kirchen gehst und ich bin nicht katholisch und gehe in katholische Kirchen oder bin auch nicht katholisch und gehe in katholische Kirchen manchmal rein und zünde dann Kerzen an und gehe auch in die Weihnachtsmesse, auch hier bei uns in Einsiedeln, zu Heiligabend ins Kloster und bin dann dort mit meinem Sohn und meinem Mann und das ist schon, das ist ein, ja, es, ich finde das ein erhabenes Gefühl und ich zünde auch Kerzen an und bete dann, zu welchem Gott auch immer ich bete, für meine Familie oder für Leute, die krank sind oder Verstorbene und so, und habe das meinem Sohn auch weitergegeben. Und als mein Sohn das vor ein paar Jahren anfing selber zu machen, als wir in der Kirche waren, war ich sehr gerührt und dachte, ich finde, es gibt auch Halt. Also Glauben gibt ja auch, wie gesagt, das ist nicht nur das Opium fürs Volk, sondern es gibt wirklich, es gibt Halt.
Ich habe ein Thema noch aus dem Systemischen auch oder generell aus dem Thema Trauma. Wenn je mehr Menschen ihre Traumata verarbeitet haben, desto weniger Konflikte haben sie im Außen. Mhm. Also wenn ich immer noch mit meinem Vater im Krieg bin, dann finde ich Vaterfiguren, entweder der Chef oder der Nachbar oder irgendwo, unverarbeitete Konflikte setzen sich fort. Und die setzen sich dann auch auf der großen politischen Bühne fort. Also je mehr Menschen wirklich im Einklang sind mit sich, desto weniger haben wir Krieg auf der Erde.
Sollen wir Putin und Trump zu dir schicken?
Nicht zu mir, aber...
Ja, das denke ich mir auch oft. Ich glaube auch, dass das sicherlich sinnvoll wäre. Und das mit den nicht verarbeiteten Konflikten, das sieht man auch nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen. Wenn du sagst, Paare kommen zu dir, wer ist dann, um Klischees nochmal anzusprechen, ich bin ein großer Fan von Klischees und Vorurteilen, und die auseinanderzunehmen oder zu bestätigen. Wenn Paare zu dir kommen, wer ist dann immer der, der wen mitschleppt? Typisch die Frau, den Mann? Oder hast du auch Männer, die gesagt haben, Schatz, wir müssen?
Also ich mache mal einen kleinen Bogen. In den Aufstellungsseminaren sind es 90% Frauen und 10% Männer, die das bearbeiten wollen. In einem Workshop, wo ich mit einem Kollegen haben wir neulich bei Betriebsübergabe, systemische Arbeit, Aufstellungsarbeit bei Betriebsübergabe, da haben die Männer gedacht, sie kriegen jetzt einen BWL-Vortrag, und die Frauen wussten, um was es geht, und sagten, naja, ich habe es gedacht, wäre schon mal wichtig, das von der psychologischen Seite anzuschauen. Also das war total lustig, was sich dann rausstellt im Laufe des Tages. In der Praxis, also ich kenne es, dass manchmal Frauen vorwegkommen ein paar Mal und dann ihren Mann mitbringen. Mhm. Wenn sie beide kommen, sind sie eigentlich beide da, würde ich sagen.
Wann siehst du, dass es Paare nicht mehr mit sich klicken lassen sollten? Also dass Paare vor dir sitzen. Ich nenne das immer, es gibt lautes Schweigen und es gibt leises Schweigen. Es gibt Schönes und es gibt Hässliches. Man sieht immer anhand, wie Leute schweigen, ob sie gut miteinander klicken. Wann siehst du das? Und wie siehst du das?
Also, es gibt ja manchmal Partner, die sind wahnsinnig ähnlich. Mhm. Und die triggern sich extrem die triggern sich jeweils ganz extrem mit ganz bestimmten Verhaltensweisen. Und eigentlich ist sichtbar, dass da eine totale Liebe ist. Und gleichzeitig, und da gibt's auch einen längeren Prozess, irgendwie zu gucken, gibt's irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr da einen Weg findet, weil ihr so viel Bewusstsein dazu jetzt auch entwickelt. Und da fällt's mir finde ich es am schmerzlichsten, wenn dann klar ist, es geht nicht. Wir müssen uns trennen. Das sagt dann nicht ich, sondern das würde ich sowieso nie sagen in einem Paar, sondern dass sie selber sagen, wir haben uns jetzt getrennt, das geht einfach nicht. Also wenn so eine Dinge gleichzeitig, paff, ja, die Verletzungen sind zu groß. Die Verletzungen sind zu groß. Dass jetzt jemand sich anschweigt und, also wenn wir im Gespräch, wenn sich rausfindet, sie haben einfach keine Gemeinsamkeiten mehr.
Was ist die größte, woran sollte man als Paar oder woran deiner Meinung nach könnte man als Paar, worauf könnte man achten, dass die Gemeinsamkeiten, der Respekt, die Liebe nicht verloren geht? Wenn wir uns überlegen, 50%, oder? Ist die Scheidungsrate? So um die 50-60%, glaube ich, in der Schweiz. Ich möchte nichts Falsches sagen, und in Deutschland ist die Scheidungsrate. Was hätten diese Paare tun können?
Es gibt ja den Begriff mit der Schattenarbeit. Mhm. Ja. Also solange ich bei dem vielleicht offensichtlicheren Partner, der vielleicht offensichtlicher Fehler macht, im Vorwurf bleibe, was ich da alles nicht kriege und was alles nicht möglich ist, was mir der Partner alles nicht gibt, solange man dort bleibt, ist keine Entwicklung möglich. Wenn man irgendwann sagt, puh, das ist hier dein Anteil, aber meiner ist der und der und der. Und es tut mir zwar weh, aber ich merke, dass es echt wichtig ist, das auch mir selber zuzugestehen und auch wahrzunehmen, da hast du ganz schön viel von mir abgekriegt. Also das passiert übrigens öfter durch eine Aufstellung, ne? Wo man merkt, so jetzt verstehe ich überhaupt meinen Anteil und merkt, wie viel man da von dem anderen drüber geworfen hat. Also ich glaube, ich bin jemand, ich würde sehr, sehr lange versuchen, Menschen zu begleiten, zu gucken, dass sie weiter, dass sie gucken, dass sie miteinander, dass sie einen Weg finden. Mhm. Und also, dass ich sagen würde, ich glaube, es ist sinnvoll, dass sie sich trennen, das würde ich nie tun. Ich würde keinem Paar empfehlen, sich zu trennen, die diese ganzen Sachen noch unberührt gelassen haben. Weil dann ist die Gefahr groß, beim nächsten Partner das Gleiche zu erleben oder was Ähnliches.
Ja. Ja, macht Sinn. Absolut, absolut richtig. Bettina, wir machen das nochmal und dann machen wir es mit Kamera, damit die Leute auch sehen, wie passioniert und engagiert du körpersprachlich auch ausdrückst, das, was du sagst. Es hat mir eine große Freude gemacht. Es hat mir viele Sachen eröffnet und Einblicke gegeben in Themenbereiche, denen ich entweder selber kritisch mit Vorurteilen gegenüberstand oder wo ich nicht so die Berührung zu hatte. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt. Und was wünschst du dir noch für dich und deine Arbeit?
Dass die Menschen, denen das gut tut, den Weg zu mir finden. Mhm. Und vor allem habe ich eine totale Dankbarkeit, dass ich etwas tun kann, was wirklich so ein Herzblut ist. Mhm. Das ist also ein Beruf zu haben, der wirklich ganz tief zu einem selber gehört. Und das wünsche ich mir, dass das viele junge Menschen für sich finden.
Da würde ich jetzt sagen Amen dazu. Hatte ich vielen, vielen Dank.
Danke, Jenny. Das war cool.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.